Willkommen zurück zu Eugen Bärs Abstieg zu Gott. Jetzt geht es um das Thema Uns sei Blume sein groß. Wie vielleicht keiner hat Rilke es verstanden, in den Blumen das Leben im Leib zu preisen. Davon zeugt ein Gedicht, das er Frau Helen Burkhardt gewidmet hat. Weiß die Natur noch den Ruck, da sich ein Teil der Geschöpfe abriss vom stetigen Stand? Blumen geduldig genug, hoben nur horchende Köpfe, blieben im Boden gebannt. Weil sie verzichteten auf Gang und gewillte Bewegung, stehen sie so reich und so rein. Ihren tiefinneren Lauf, voll von entzückter Erregung, holt kein Jagender ein. Innere Wege zu tun, an der gebotenen Stelle, ist das nicht menschliches Los? Anderes drängt den Taifun. Anderes wächst mit der Welle. Uns sei Blume sein groß. In diesem Gedicht preist Rilke die innere Bewegung der Blumen. Nach außen still waren sie im Inneren ein Geheimnis der Tiefe, der inneren Kontemplation. Wenn wir Blume sind, bleiben wir still. Es zieht uns in die Verinnerlichung, die innere Schönheit, die keine äußere Bestätigung sucht. Blumen blühen überall, ob man sie sieht oder nicht. Sie blühen umsonst, ohne warum. Das gibt ihnen und unserem Leib eine Reinheit, von der Rilkes Gedicht träumt. Auch Weinreb hat die Blume als Geheimnis des Leibes gesehen. Er hat ein Büchlein über die Shoshana geschrieben, die mystische Rose, die uns lehrt, dass alles sich ändert. Deshalb sitzt auch der Buddha wohl auf einem Lotus. Die Blume zeigt das Geheimnis unseres Leibes als eine Einheit von Blühen und Welken. Alles vergeht und kommt wieder, blüht wieder. Dahinter, unsichtbar als Idee, als Symbol, werden Blühen und Welken zusammengehalten als eines. Diese Einheit wird im Grünen der Pflanzen erahnt. Die grüne Farbe ist die Farbe des Vollendeten, schreibt Weinreb, denn sie entsteht, wenn die Farbe der Vergangenheit, des Ostens Gold, Gelb und die Farbe der Zukunft, des Westens Blau, zur Einheit werden. Hier im Ideellen, im Symbolischen, sind Sein und Werden eins, während sie im Erscheinenden nur getrennt auftreten können. Die Farben spielen eine große Rolle bei den Blumen. Weinreb schreibt dazu, von der mystischen Rose wird erzählt, sie habe, wie das Jahr 12 Monde hat, 12 Blütenblätter, abwechselnd wie Tag und Nacht ein weißes und ein rotes Blatt. Das Rote bedeutet die Welt des Farbenspektrums, das im Roten seinen Ausgangspunkt hat. Das Weiße zeigt die Einheit der Farbenwelt, denn im Weißen sind doch alle Spektralfarben vereint. Im Roten drückt sich prinzipiell alles Erscheinende aus, denn die Sichtbarkeit beginnt dort und geht dann über Gelb und Blau zum Purpur und Violett. Das Weiße aber steht ihm als Verborgenes gegenüber. Soweit im Geheimnis der Rose, Seite 27. Weinreb hatte das Bild vom Lichtspektrum sehr gern und sah in ihm ein Symbol des doppelten Lebens hier und drüben, in der Zeit und in der Ewigkeit. Die Farbenpracht der Blume kann dies trefflich veranschaulichen, weil das Weiße alle Farben enthält, auch jene, die wir nicht sehen können. Im Farbenspektrum werden die Begrenzungen unserer Wahrnehmung ersichtlich. Zugleich wird es zum Symbol der Unbegrenztheit des Leibes durch das Weiße und sein Gegenüber das Schwarze, in dem alle, auch unvorstellbare Farben, schlummern. Weiß und Schwarz sind komplementäre Farben der Unendlichkeit. Für Mallarmé zum Beispiel ist Weiß die Farbe des vollkommenen Gedichtes, das nicht geschrieben werden kann, ohne sich sofort einzugrenzen, während die Nacht für Rilke so dunkel ist, dass sie mit dem weißesten Weiß zusammenfällt, wie das im indogermanischen Sunyata leer ersichtlich ist, wo leere und unbegrenzte Fülle zusammenfallen. Im Leib sind Schwarz und Weiß als sich ergänzende Unendlichkeitsfarben eins. Auf diese Weise wird die Blume zum Zeichen des verklärten Leibes. Schon ganz alte chinesische Texte sprechen deshalb vom Geheimnis der goldenen Blume. Das Gold ist hier das alchemistische Symbol der Unsterblichkeit, denn das abwechselnde Verwelken und Erblühen der Blumen materialisiert den Sinn, den Weg Tao des Universums. Die Welt ist eine Blume, die vom Schöpfer herkommend sich dem Schöpfer öffnet und dann der Leib ist. Gottes Leib, mein Leib, dein Leib, unser Leib. Gott gibt sich in der Schöpfung einen Leib, der in seiner Hingabe zu unserem Leib wird. Gott und wir haben den gleichen Leib durch das ewige Ich Bin. Der Blumenkelch, der sich zur Sonne hin öffnet, die Erde, die den Regen vom Himmel trinkt, all dies sind Bilder dieses gottmenschlichen Leibes. Rilke hat das wiederum in einem seiner Orpheus-Sonette wunderbar ins Wort einsammeln können, wie folgt: Muse, du Thronende, denen im Altertume warst du ein Kelch mit einfachem Rand. Uns aber bist du die volle, zahllose Blume, der unerschöpfliche Gegenstand. In deinem Reichtum scheinst du wie Kleidung, um einen Leib aus nichts als Glanz. Aber dein einzelnes Blatt ist zugleich die Vermeidung und die Verleugnung jedes Gewands. Seit Jahrtausenden ruft uns dein Duft seine süßesten Namen herüber. Plötzlich liegt er wie Ruhm in der Luft. Dennoch, wir wissen ihn nicht zu nennen, wir raten, und Erinnerung geht zu ihm über, die wir von rufbaren Stunden erbaten. Nach jüdischer Überlieferung stammt der unaussprechliche Duft der Rose von einem Geheimnis, das sich im Innersten ihres Kelches vollzieht und das den verborgenen Sinn des Leibes in Duft umsetzt. Es ist der Duft der Heiligkeit oder Odor Sanctitatis, der von der Selbsthingabe stammt. Dies ist im Symbol des Weines angezeigt. Ganz verborgen im Blumenkelch der mystischen Rose gibt es den Wein, der beim Mahl von Hand zu Hand gereicht wird. Darüber schreibt Weinreb: Du reichst den Wein jedem und dann kommt der Moment, wo sich diese dramatische Frage stellt: Muss ich den ganzen Kelch trinken? Es will sagen, jeder Mensch im Sinne dieser Geschichte möchte im Leben gern etwas verdrängen, möchte das Leben nicht ganz akzeptieren, wie es kommt. Wir wissen aber, dass das Verdrängte sich auf merkwürdige Art wiedermeldet. Also den Kelch tatsächlich ganz trinken, allen Zwölfen zu trinken geben, der ganzen Tischgesellschaft. So im Geheimnis der mystischen Rose, Seite 44. Wenn es dein Wille ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, betet Jesus im Ölgarten. Aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Fiat, es geschehe mir nach deinem Wort. In der katholischen Tradition wird Maria die mystische Rose genannt. Ihr Kelch hat das heilige Blut und das heilige Brot in sich aufgenommen, dem Leib menschliche Form gegeben. Sie, Maria, und das heißt besonders auch das, was in unserem Inneren der Mutter Gottes entspricht, ist das innerste Geheimnis unseres Leibes. In ihr und mit ihr wird Gottes Leib und unser Leib mütterlich. Der Leib als Mutter Gottes, der Leib, der Gott gebiert. Es ist der Leib, den unser Körper im Wort des Glaubens erhält. Selig der Leib, der dich getragen, sagt eine Frau zu Jesus. Und Jesus, das Wort Leib erklärend, damit es nicht mit dem Wort Körper verwechselt würde, sagt: Ja, selig all jene, die das Wort Gottes hören und es befolgen. Der Blumenkelch enthält den Wein. Unsere Hände brechen das Brot. Auch das Brot steht für unseren Leib. Das Brot ist auch Gottes Leib. Es ist vom Himmel herabgestiegen. Soweit die Ausführungen von Eugen Bär zu Uns sei Blume sein groß. In der nächsten Episode geht es um den Brotleib. Bis dahin und bleibe behütet.